bin mit der Gesamtsituation aktuell zufrieden.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los.
Dann muss ich mein Handy weglegen.
Ja, das heißt, du musst dich mit mir unterhalten.
Hallo Dirk.
Hallo Susanne.
Und? Was war denn so los in den letzten Wochen?
Jedenfalls kein Podcast.
Ja,
ja, also Podcaster machen ja berühmterweise immer irgendwie so eine Entschuldigungsorgie, wenn sie 2 Monate weg sind. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Absolutely gar nichts.
Okay. Freut uns jedenfalls, dass wir euch an den Empfangsgeräten wieder zugeschaltet haben zu einer neuen Folge von Schlonnerdadadada.
Nee, wir sind nicht Ascher.
Dem Podcast. Oh Mann, so viel passiert seit dem letzten Mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, worüber wir beim letzten Mal geredet haben.
Wir haben schon so viel Freizeitstress, das ist es.
Ja, das ist es. Eine der Dinge, die wir auf jeden Fall aus, sagen wir mal, fast schon traditionellen Gründen jetzt machen müssen, ist, wie ist denn das Wetter?
Sonnig. Naja, heute vielleicht ein bisschen bewölkt, aber wir hatten viel Sonne und im Moment sind es, glaube ich, 14 Grad.
Genau, und es soll jetzt dann über 20 Grad sein, mit so die nächste Woche. Allerdings Regen und Regen.
Naja, die Natur braucht den Regen.
Jawohl.
Also wir hatten wirklich viel Sonne.
Aber wir müssen jetzt erstmal uns gedanklich wieder ganz zurückversetzen zu, wo wir also, beim letzten Podcast aufgehört haben.
Ich muss dir jetzt mal ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar nichts zu beklagen, was das Wetter angeht. Ja, es ist ein bisschen kühl und ja, der Frühling ist ein bisschen spät im Vergleich. Aber so grundsätzlich, ich meine, wir hatten zum Teil in Frankfurt monatelang bewölkten Himmel. Hier haben wir ständig Sonne.
Das stimmt allerdings, ja.
Ja.
Wirklich, wirklich.
Klar, ist kalt, ja, aber wenigstens sonnig. Ja, und die Vögel sind schon da.
Ja, also wir haben jetzt gefühlt viel mehr zu sehen auf dem Lake Ontario hier.
Hier geht's ab auf dem Lake Ontario, ja. Also die Ferries haben schon wieder, die kleinen Fähren. Es ist nicht nur eine Station wird angefahren, nein, es sind schon 2. Und Border Taxis sind hier überall. Also es gibt so Wassertaxis, die halt dich überall hinschippern, wo du auch immer hin willst.
Und eine Kajakgruppe haben wir auch schon vorbei paddeln sehen.
Ja.
Zwischendurch gibt es hier Schwärme von Vögeln, die von der linken Seite des Sees zur rechten Seite des Sees fliegen und dann von der rechten Seite des Sees wieder zur linken Seite des Sees.
Ja, also es ist interessant, was hier so abgeht.
Ja.
Ja.
Also ist schon schön. Läuft also.
Läuft.
Läuft. Was auch läuft, ist unser Credit Score. Wir haben ja schon mehrmals davon berichtet, wie hier das Banking-System so ist. Und eine der Dinge, die man ja hier braucht, um als vollständiger Mensch anerkannt zu werden, ist einen ordentlichen Credit Score. Und der heißt im Prinzip ein Punktestand, so ähnlich wie die Punkte bei der Schufa von der Idee her. Wir sind jetzt beide jetzt im 4. Monat Credit Scoring hier in dem vertrauenswürdigen Segment angekommen. Wir haben jetzt beide einen guten Credit Score.
Ja.
Das heißt, ab jetzt interessiert es mich auch nicht.
Alles gut.
Ja. Ja. Ein Bett haben wir auch.
Ah ja, ich meine, Bett hatten wir schon vorher. Ein Bett ist auch hier mit umgezogen. Auch Matratzen hatten wir schon. Und dann hatten wir die deutschen Bettdecken. Und dann dachte ich, da wäre es vielleicht mal Zeit für neue Bettwäsche. Hatten wir eh schon lange nicht mehr. Und dann bin ich so in meiner jugendlichen Naivität losgelaufen und dachte, kaufen wir doch mal Bettwäsche. Stellt sich raus, also es gibt diese Bettwäschengröße nicht.
Also die haben hier völlig andere Maße, nämlich.
Ja. Also es gibt Twin, Queen und King.
Und Queen und King ist beides Maße, die das ganze Doppelbett abdecken im Grunde.
Ja, also es ist eine echt große Bettdecke, so ein King-Bettdecke.
Ja, wir dachten dann jedenfalls, was wir also typischerweise brauchen als Europäer ist Twin.
Ja, Twin, haben wir so gedacht. Aber war nicht so. Ich mache jetzt mal die Story relativ kurz, weil wir haben dann einfach beschlossen, wir werden uns 2 Queen-Decken besorgen. Frag mich jetzt nicht, was das in Metern ist. Ich glaube, es ist 2 Meter auf 2,20 Meter. Also ist fast quadratisch, ist aber nicht vollständig quadratisch.
Sonst wäre es ja auch leicht.
Das wäre einfach. Jetzt hat jeder von uns so eine Riesendecke, weil die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich mit meinem Mann gerne unter einer großen Decke schlafe. Ich möchte mein anderes Bein auch raushängen können.
Wir waren ja jetzt erst in San Francisco und da habe ich mich mit meinem Chef drüber unterhalten. Und der hat dann gesagt, er versteht gar nicht, wie wir Europäer mal mit diesen Minidecken schlafen können. Da zieht's doch an den Hintern. Also im Endeffekt war das seine Beschwerde, weil er kann dieser Decke nicht so liegen, dass es nicht irgendwie immer irgendwo reinzieht. Und meine Antwort war, ich verstehe nicht, wie man zu zweit unter so einer Queen- oder King-Decke liegen kann, weil ich habe die, also ehrlich gesagt, in meiner Lebenserfahrung gibt's das einfach nicht, dass Mann und Frau genau dieselben Temperaturempfindungen zur selben Zeit haben. Dann bist du entweder unter dieser Decke und du kochst dich da drunter. Und vor allen Dingen habe ja ich immer das Bedürfnis, wie du ja auch, mal den einen, mal den anderen Fuß rausstrecken zu können. Und wenn ich mich dafür drehen muss, dann haben wir ein nächtliches Hin- und Hergeziehe wegen der Decke. Das ist ja auch irgendwie doof.
Naja, und dann hast du ja noch dieses, also es gibt ja auch noch unterschiedliche Sets, wie man sowas zusammenstellen kann. Es gibt ja noch dieses Zwischensheet. Ja, manche, die haben nämlich die Bettdecke oben drauf und haben dann noch so ein einzelnes Laken, ein dünnes Laken zwischendrin, damit sie die Bettdecke nämlich nicht dauernd waschen müssen. Das ist aber dann so eine spezielle Bettdecke, also die wirklich nur so ein Cover ist irgendwie. Und das verstehe ich auch nicht. Also ich in Hotels oder so, die das machen, da wache ich morgens auf und bin irgendwie total verknotet in dieser blöden Decke da.
Eine Sache, von der ich auch immer dachte, dass das eigentlich nur Hotels machen, ist ja diese Decken dann so unter die Matratze runterklemmen.
Ja, ach, also furchtbar.
Tacken. Und auch diese Sache, also auch das habe ich aufgebracht im Gespräch mit meinem Chef und habe dann gelernt. Und da gab es dann geteilte Meinungen im Kollegenkreis. Also wir standen da in einer Gruppe. Da gab es geteilte Meinungen im Kollegenkreis. Aber ich habe gelernt, dass es durchaus Amerikaner gibt, die sehr wohl ihre Decke immer unter die Matratze schieben. Mein Chef ist einer davon. Und auch hier wieder die Begründung, da zieht's doch drunter und er möchte ja da ordentlich unter der Decke festgehalten werden. Während ich ja, also ich habe schon in Hotelbetten gestrampelt, um diese Decke wieder frei zu bekommen. Unter die Dinge, ich fühle mich da gefangen.
Das verstehe ich auch nicht. Das ist wie so ein enger Schlafsack dann.
Ugh. Es gibt dann diesen ganzen Rödel, gibt es ja hier nur im Set zu kaufen. Man kann also auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich nehme jetzt eine Twin-Decke und dazu den passenden Bezug, aber die Kopfkissen, die sind dann von dem Großen oder ähnliches mehr oder die Laken.
Ich muss das mal ein bisschen anders ausführen, weil nämlich für Twin-Decken, die ja ein bisschen kleiner wäre als Queen, ja, da gibt es nur so. Die werden normalerweise von Teenagern benutzt. Das heißt, die Bettbezüge, die es dafür gibt, ja, sind dann so Harry Potter oder
so. Ich habe nichts gegen Star Wars Bettwäsche.
Ja, nee. Pferdebettwäsche, ja.
Du ein Pferd und ich ein Roboter oder so?
Ja, nee.
Nee?
Ja, genau. Und dann ist ja noch das Faszinierende, dass die USA, Kanada und UK, also Großbritannien, unterschiedliche Größen jeweils haben.
Die heißen also immer Queen, aber sind unterschiedlich groß.
Ja, und ich meine, was es auch gibt, ist hier komplette Sets. Also du könntest theoretisch für eine Queen-Decke zwei Kopfkissen, die natürlich auch eine andere Größe haben. Queen- und King-Kopfkissen gibt es nämlich auch, die sind unterschiedlich. Und einen Queen-Bettbezug, also so ein Spannbetuch, könntest du auch hier im Set kaufen. Also das alles zusammen. Nur das brauche ich ja jetzt nicht. Ich brauche ja ein King-Spannbettlaken. Ich brauche zwei Queen-Bettbezüge. Und dann halt, weil ich schon so schlau war und dachte mir, naja, ein Queen-Bettbezug kommt ja immer im Set mit zwei Kopfkissenbezügen, hat jeder von uns jetzt zwei Kopfkissen bekommen. Nämlich ein jeweils Queen, einmal ein flaches und einmal ein fedriges. So.
Ja, wir haben jetzt jedenfalls ein Bett, über das sich Einheimische lustig machen, wenn wir es ihnen erzählen. Weil diese Idee, dass wir zwei Queen-Decken haben, kommt allen ziemlich absurd vor. Die sind auch relativ groß, diese Decken. Aber Susanne hat praktisch die perfekten Decken gefunden. Das heißt, sie sind nicht so super schwer. Wenn wir die also nehmen und dann knödelst du das so ein bisschen zusammen, dann ist das wirklich super. Also in denen schlafen wir auch bombengut, ist nur beim Bettmachen immer etwas aufwendiger, weil so große Decken sind echt schwer zu handhaben. Ich weiß nicht, wie man, da gibt es wahrscheinlich total viele Tricks, die hier
aus dem FF können. Sieht aber toll aus, wenn dann das Bett gemacht ist. Ja.
Das heißt, wahrscheinlich bewegen wir uns auf dem Spektrum langsam in Richtung Kanadier. Irgendwann liegen wir aus purer Faulheit unter derselben Decke.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, nee, das wird nicht passieren.
Ja, es war jedenfalls eine Reise, das muss man schon wirklich sagen.
Ja, ich glaube, die Reise war nur deswegen so anstrengend, weil mir überhaupt nicht klar war, wie jetzt die einzelnen Dinger heißen.
Ja. Ja. Duvet für Decke, oder?
Duvet ist diese Decke, aber die gibt es ja dann als Duvet-Cover. Das ist diese Decke, wo du keinen Bezug drauf machst.
Ich weiß ja noch nicht mal, wie das Zeug auf Deutsch alles heißt, ehrlich gesagt. Bettenbezug, könnte ich irgendwie sagen. Decke und Deckenbezug oder so.
Ja, aber wie gesagt, ich muss ja erst mal rausfinden und dann gibt es eben dieses Sheet. Das ist das, was zwischen dem Duvet und dem Fitted Sheet ist. Also Fitted Sheet ist dann das Spannbetttuch und da muss man auch aufpassen. Es gibt nämlich Fitted Sheets, die mit einem Elastic sind. Also das wären dann unsere Spannbetttücher. Und es gibt Fitted Sheets, die ohne Elastic sind. Die musst du so reintacken. Sowas will ich nicht.
Ich habe übrigens gelernt, das Problem, das ich beschrieben habe, dass man ja unter dieser Bettdecke dann eine Klimazone hat und dann vielleicht inkompatibel ist. Ich habe gelernt, neueste Schrei hier sind Betten, die man individuell Temperatur regulieren kann und die können dich kühlen und wärmen. Das heißt, es gibt Matratzen, die dich kühlen, wenn dir das zu warm ist in der Bude. Dann kannst du dich unter diese Decke legen und auf der einen Seite kannst du es frosten und auf der anderen Seite aufheizen.
Ein Traum.
Wunderbar.
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 Tja.
Dann kann man auch eine große Decke und zu zweit drunter, siehst du?
Okay.
Das ist super.
Ich will trotzdem.
Nee, ich auch nicht. Ich bin einfach nicht mit kompatibel.
Nee, null.
Ja, das war aber ein großer, wichtiger Moment in unserem Leben, diese Erkenntnis, wir haben jetzt ein Bett, das ist irgendwie kanadisch, aber wir benutzen es europäisch.
Und, also ich muss auch sagen, wo die Trauer war auch schnell vorbei, weil es ist echt ein cooles Bett.
Das sieht auch wirklich super aus.
Voll kuschelig.
Ist es.
Ich will da nicht wieder zurück.
Wenn wir schon von Schlafen reden, gab es ja hier Zeitumstellung. Zeitumstellung in Kanada ist ja an einem anderen Tag als in Europa. Ist vielen gar nicht bewusst. Ja, das hier, wann sind 2 oder 3 Wochen vorher?
3 Wochen.
3 Wochen vorher.
Aber nur, wenn du auf Sommerzeit umstellst. Wenn du auf Winterzeit umstellst, ist der Zeitursprung, ich glaube, nur 1 Woche.
Mhm. Und im Zuge dessen haben wir dann gelernt, dass es in Kanada, ich dachte immer, hier im Wesentlichen gibt es ja hier 3 Zeitzonen. Ja, so östliche Zeitzone, Zentralzeit und westliche Zeitzone. Aber wir haben dann nicht gelernt, dass es, also kann nicht nur festhalten, dass diese 3 Wochen Unterschied sind, in denen halt hier schon Zeit umgestellt wird, aber in Deutschland noch nicht. Und dann, nachdem das einmal unseren Kalender auf links gedreht hat, ist es 3 Wochen später dann wieder so, dass dann alles wieder schief ist. Nein, es gibt hier in Kanada mehr als 3 Zeitzonen und es gibt Regionen, in denen diese Zeitumstellung nicht gemacht wird. Insgesamt habe ich eine Karte gefunden auf Wikipedia mit 7 Zeitzonen und das sehr Überraschende für mich war, dass es hier auch eine Zeitzone gibt, die auf so eine 1/2 Stunde endet. Ja. Und wir dachten, die Kanadier sind die normalen.
Ja, aber ich meine, als wir auf PEI waren, also Prince Edward Island letztes Jahr, die sind ja nur 5 Stunden entfernt von Deutschland.
Ja, das ist eben, wir sind Eastern Time und PEI ist nochmal 1 Stunde weiter in die Richtung.
Ja, noch weiter nach Osten, genau.
Ja. Es war jedenfalls überraschend für mich. Also in der Kategorie Fun Facts über Kanada, das mit den Zeitzonen ist echt ziemlich durcheinander. Wikipedia hat einen eigenen Eintrag zu Zeitzonen in Kanada mit einer Karte. Da kann man mal drauf gucken, wenn man mal neugierig ist. Und am lustigsten finde ich ja, dass es so Regionen gibt, die in Bundesstaaten drin sind, die die Zeitumstellung nicht mitmachen. Das heißt, die sind dann mehr oder weniger das 1/2 Jahr beim Nachbarstaat zeitlich und das 1/2 Jahr in dem Staat, in dem sie eigentlich drin liegen.
Ja, aber ich meine, es hat ja die USA auch. Das war eines so der Dinge, die ich nicht wusste. Und da habe ich mit Kollegen geredet und die haben dann gesagt, also Indianapolis, die Stadt an sich, ist 1 Stunde weiter als der Rest von Indiana.
Das ist ja auch super.
Das ist ganz großartig.
Mit diesen ganzen Decken und den Zeitzonen und überhaupt. Und nachdem es irgendwie auch schon 3 Monate zu dem Zeitpunkt war, dass unsere Gehirne auf 180 liefen, hatten wir dann jedenfalls das Bedürfnis, mal Pause zu machen.
Ach ja, und wir sind Wellnessen gegangen. Und zwar sind wir nach Cambridge gefahren.
Cambridge
bei London.
London bei Paris.
Ja, naja, ja, da muss man einen kleinen Umweg machen nach Paris, aber auf dem Rückweg sind wir dann durch Paris gefahren und haben noch einen Kaffee getrunken.
Ja, Zürich ist da auch in der Nähe übrigens, das haben wir ja gar nicht besucht. Ja,
und, Heidelberg habe ich gesehen.
Da auch. Heidelberg, ja.
Ja.
Aber und wir waren in
Baden war auch um die Ecke.
Also sie waren nicht so super fantasievoll, muss man sagen, hier im Bundesstaat Ontario. Aber wir sind in so einem richtig schönen Landgut, einem alten britischen Kolonialstil Landgut gewesen, in dem ich unser Wellnesswochenende gebucht habe.
Und dann sind wir am nächsten Tag morgens im Schnee spazieren gegangen.
Das genau, hat es nämlich schön. Voll Wintereinbruch gehabt, als wir da hingefahren sind.
War so richtiger Knautscheschnee.
Das war super.
War toll. Naja, und dann haben wir halt gewellnest und gut gegessen haben wir.
Da gut gegessen. Ich glaube, ich hatte ja auch irgendwann mal erwähnt, dass es da eine Stadt namens Kitchener gibt, die früher mal Berlin hieß.
Ja, da gibt es ja immer noch das Oktoberfest.
Genau.
Das, wie man das halt in Berlin so macht.
Zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Also warum auch immer die Bayern es geschafft haben, ausgerechnet das Oktoberfest zu exportieren, es scheint irgendwie um sich zu greifen. Es muss irgendwas mit dem Bier trinken zu tun haben.
Ziehen die sich dann auch so komisch an?
Also zumindest auf den Plakaten haben die ja dann schon auch immer Dirndl und so komische Hüte.
Vielleicht muss man deswegen einfach mal hingehen, nur um das witzig Fotos zu machen oder so, keine Ahnung.
Ja, das müssen wir eigentlich. Ich finde schon. Ja, in Paris haben wir dann jedenfalls keinen Eiffelturm gesichtet, sondern haben da einen Kaffee getrunken und Susanne hat sich zum wiederholten Mal mit Pflanzen eingedeckt.
Stimmt, ich habe jetzt Pflanzen aus Paris. Ja. So
sieht's aus. Wir sind hier tatsächlich, ja, das ist ja auch so eine Sache, wir sind ja fertig im Wesentlichen hier mit dem Einräumen und wir haben die letzte Kiste vor einigen Wochen geleert. Nämlich um bereit zu sein für den Besuch von unserem mittleren Sohnemann.
Ja, also wir haben tatsächlich gewartet bis zum letzten Wochenende, das wir nutzen konnten, um aufzuräumen und alles fertig zu machen, wie das halt so ist, weil ohne Druck geht's ja nicht.
Nee.
Ja, aber wir sind dann fertig geworden, hatten das Bett fertig und alles und dann ist er gleich am Dienstag eingeschwebt.
Und wir haben wirklich jetzt ein sehr gemütliches Gästezimmer.
Ja. Yep.
Und wenn wir mal Lust haben, können wir da drin puzzeln oder malen oder einfach nur auch Dinge tun, Zimmer. Ja, zum Beispiel irgendwie auf diesem Tisch irgendwas zeichnen oder so. Ja, oder wir waren ja auch, ich habe ja auch den Versuch unternommen, uns kreativ weiterzubringen, indem ich uns hier in der Art Gallery of Ontario so einen Kunstkurs gebucht habe.
Oh, das war toll. Und da haben wir die erste Stunde haben wir so Kohlezeichnungen gemacht und ich habe mich schon so riesig auf die nächste Stunde gefreut, weil dann war Acrylmalen angesagt und später war dann noch irgendwie so mit lufttrocknendem Ton gestalten. Ich habe mich da so riesig drauf gefreut und dann haben die angefangen zu streiken. Das ist wie Lufthansa, wenn du einen Flug hast.
Da Bastian war jedenfalls dann hier fast 10 Tage da, gell? War der 10 Tage? Ich glaube 10 Tage.
Ja, Dienstag bis Donnerstag. Ja, fast 10 Tage, ja.
Und den wollte man natürlich jetzt auch nicht einfach nur so da, Stadt, geh raus, hab Spaß, sondern wir haben es freigenommen.
Und dann war es ja so, an diesem Mittwoch, wo eigentlich unser Kurs gewesen wäre, haben die ja irgendwie morgens abgesagt oder am Tag vorher. Und da ist der gute Herr Prims losgezogen und hat uns Tickets für die Maple Leafs besorgt für den Mittwochabend. Und dann waren wir Mittwochabend bei unserem ersten Eishockey-Game ever.
Genau, Maple Leafs sind nämlich eins der Eishockey-Teams hier und ansässig in Toronto. Ja, also das ist tatsächlich hier das Heimatstadion.
Toronto Maple Leafs heißen die auch.
Genau. Und ich dachte mir, kanadischer wird's nicht. Ja, also lass es doch mal, ich wollte mal dieses Stadion, an dem wir immer vorbeilaufen, auch mal von innen sehen. Und da begegnen uns regelmäßig irgendwie Horden von Fans. Und deswegen haben wir uns dann die Frage, also wir haben uns öfter
mal Horden von blau-weiß angezogenen Leuten.
Ja, das stimmt. Und ich habe mir schon länger die Frage gestellt, wie es wohl in diesem Stadion aussieht. Und dann dachte ich mir, ach, fuck it, ja, machen wir das jetzt als spontanes Programm eben am Mittwoch, wenn schon der Kurs ausfällt.
Naja, und weil der Dirk immer so ein All-In ist, ja, ist er dann losgezogen und hat auch noch Jerseys besorgt, also so
Fanpullis. Ich glaube, das sind eigentlich die Dinge, die anhaben, wenn die spielen, oder? Die haben ja auch solche Dinge.
Also enge Sachen
sieht
haben die
halt
nicht
auch so
an.
Aus.
Aber ja. Und hat dann gefragt, naja, welche Nummern wollt ihr denn auf euer Pulli haben? Und ich meine, erstes Eishockeyspiel ever. Ja, ich hatte gar keine Ahnung von irgendwie Mannschaft und so weiter. Und der Bastian und ich, wir haben uns dann hingesetzt und haben dann erstmal geguckt, wer spielt denn da überhaupt in der Mannschaft? Naja, und was für Zahlen haben die denn? Und ich habe dann halt mir die 75 gegriffen.
Und der Spieler heißt wie? Genau.
Okay. Ryan Reeves.
So. Ryan Reeves, okay.
Genau, der ist ja auch der, der sich dann eine Prügelei auf dem Eis geliefert hat. Ja, und der Bastian hat sich gedacht, ach, guck mal, da heißt einer Kampf. Das nehme ich doch, aber eigentlich heißt der Kämpf, aber ist ja auch egal. Und der hat jetzt eben einen Kämpfpulli und ich habe einen Ryan Reeves Pulli.
Ja, und wenn ihr euch fragt, tut ihr nicht, ich erzähle es euch trotzdem, was ich drauf habe. Ich habe nichts drauf, weil man diese Pullis auch ohne Nummer bekommt und ich die Leute eh alle nicht kenne. Aber jo, wir sind da jedenfalls dann ins Eishockey gegangen. Und ich weiß noch, also wir gucken ja eigentlich keinen Sport oder so. Und das war jetzt wirklich tatsächlich eher so der Gedanke, komm, es ist kanadisch, lass uns mal Eishockey, einmal im Leben Eishockey spielen. Weil ich muss auch sagen, ich war einmal in meinem Leben bei einem großen Baseballspiel. Und da meine ich jetzt nicht die Spiele, die der Florian, also einer unserer Söhne, gemacht hat, als der jünger war. Das hat tatsächlich Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Nein, ich meine so ein richtiges, organisiertes Baseballspiel. Da war ich einmal und habe mir dann geschworen, das brauche ich nie wieder. Das ist einfach nur öde gewesen. Wir haben einmal den Super Bowl bis jetzt gesehen und brauchen es nie wieder. Das haben wir einfach nur öde gefunden.
Ja, wir haben es nicht im Stadion geguckt, den Super Bowl natürlich.
Nee, vielleicht gehen wir nochmal Football im Stadion gucken.
Nee.
Aber da habe ich mir gedacht, wird wahrscheinlich ähnlich sein. Ich gehe da hin und habe dann mal das Erlebnis und wird wohl Spaß machen. Und Susanne hat auch diesen, es kann ja nicht alles Spaß machen, was ich diese Woche mache, Gesichtsausdruck, ja. Und ich mache es für meinen Sohn, damit der ein kanadisches Erlebnis hat. Wer weiß, vielleicht gibt's da sogar was zu trinken. Es wird bestimmt kalt und dann sitzen wir da drin und die Susanne schreit 2,5 Stunden lang durchgehend dieses Spielfeld an und wir hatten so viel Spaß da drin.
Das war so ein Spektakel. Und es gibt gute Brezeln im Stadion.
Ja, authentisch brezelig schmeckende Brezeln.
Ja, wir müssen da wieder hingehen.
Wir müssen da leider wieder hin, weil wir kennen keinen anderen Weg, um an Brezel zu kommen.
Das Spektakel war schon wirklich krass. Also es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, also es war,
ich war heiser.
War auch eine tolle, also die Scotiabank Arena ist auch irrsinnig beeindruckend, finde ich. Das ist ja noch nicht mal die größte Arena hier, aber in dieser Arena haben die Konzerte und alle möglichen Sportevents, die können wohl innerhalb weniger Stunden aus der Eisfläche eine andere Fläche machen und das wieder zurückverwandeln, das geht hin und her. Und diese Halle, also rein gefühlsmäßig war die innen größer als außen. Ja, wir laufen ja an dem Ding oft vorbei und dann gehst du in dieses Teil rein und denkst dir, meine Fresse, da passen ja irgendwie 20.000 Leute rein. Das ist ja irre groß, dieses Ding.
Ja, und die ist halt sehr steil irgendwie. Also es ist so eine Harry Potter Halle irgendwie.
Ja,
sieht von draußen
toll.
Klein aus.
Und war spannend. Ja. Und ich dachte ja, diesen Puck sieht man bestimmt nicht, aber den sieht man gut.
Ja.
Und
die Regeln haben wir auch relativ schnell verstanden. War jetzt auch nicht so schwierig.
Was wir auch gelernt haben, das hat mich überrascht. Ja, weil du gerade vorhin gesagt hast, der Ryan Dingsbums hat sich geprügelt. Ja. Es ist anscheinend Tradition in Amerika beim Eishockey, dass die Leute sich mittendrin mal prügeln auf der Eisfläche, aber das dürfen dann nur Mann gegen Mann, nicht irgendwie so eine Gruppenprügelei, sondern da gibt's anscheinend irgendwelche ungeschriebenen Gesetze, wie das zu funktionieren hat. Und wenn man sich an diesen Gentleman's Code hält, dann lassen die Schiedsrichter das auch gewähren.
Die mussten beide auf die Bank für 2 Minuten.
Ja, aber sie haben sich halt geprügelt erstmal. Und das fand ich irgendwie einigermaßen unnötig und albern, wenn ich ehrlich bin. Und in Europa wären sie dafür auch mit etwas mehr als nur auf die Bank gehen bestraft worden. Aber
jedenfalls war das ein tolles Spiel. Auch wenn wir verloren haben.
Wir,
die Toronto Maple Leafs. Also ich bin ja wohl nicht für eine US-amerikanische Mannschaft, was? Tampa Bay, glaube ich, in
Tampa
Florida.
Tampa Bay Lightning.
Ja, siehste?
Die haben noch nicht mal Eis da, um mal den Bastian zu zitieren.
Ja, die haben trotzdem gewonnen. Die waren
trotzdem
gut.
Gewonnen.
Und die sind jetzt auch in den Playoffs.
Ah.
Ja. Ich habe ja gelernt letzte Woche, wie das mit den Playoffs funktioniert. Und zwar, der Osten spielt untereinander, der Westen spielt untereinander und die Gewinner von jeweils dem Osten und dem Westen spielen dann zum Schluss im Finale.
Wir haben ja mit Bastian aber nicht nur Eishockeyspiel geguckt.
Nee, wir waren ja auch viel unterwegs. Wir sind zum Beispiel am Samstag an die Niagara-Fälle gefahren.
Und
die sind ja nicht weit von hier, so ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto. Kann man auch mit dem Öffentlichen machen, aber wir wollten noch zu Niagara-on-the-Lake. Das ist das Kaff, in dem sie all diese Hallmark-Movies drehen.
Also romantische Kitsch-Filme.
Ja, und zwar, wo du schon in den ersten 30 Sekunden weißt, wie er ausgehen wird.
Wo du eigentlich auch, weil alle Filme immer gleich ausgehen, nicht so groß nachdenken musst, oder?
Nee, musst überhaupt nicht nachdenken. Also diese, wer das mal gucken will, auf YouTube kann man Hallmark-Movie oder sowas, Hallmark irgendwie, und da gibt's, glaube ich, komplette Filme.
Ich würde auch sagen, so die Schauspielqualität ist in etwa auf Ebene Marienhof.
Oh, schlechter.
Schlechter.
Naja, obwohl. Die Drehbücher sind auch wirklich, wirklich durchdacht, und die Texte, die sagen müssen, ja, also ein Traum.
Ein Traum.
Egal.
Ich hatte jedenfalls ein Auto gemietet, also überhaupt habe ich zweimal ein Auto gemietet in der Woche, und wir sind dann halt runtergefahren an die Niagara-Fälle, und das Wetter war einfach gloriös.
Ja, es war Sonne pur, es war schön warm.
Und weil zwei Tage später hier totale Sonnenfinsternis angesagt war und es hieß, dass die Niagara-Fälle der perfekte Ort wären, um das zu sehen, nämlich in der Mitte der Totality, also genau in der Mitte von der Strecke, die ja. dieser Schatten sind die Leute eben nicht an dem Tag dort gewesen, als wir dort waren.
Ja, nee, wir sind extra nicht am Montag dahin gefahren zur Sonnenfinsternis. Nee, wir sind am Samstag hingefahren. Da war total leer im Vergleich.
Man muss ja dazu sagen, die Sonnenfinsternis, die fing ja im Prinzip, die Bahn, die das nahm, fing unten in Mexiko an und ist dann, wenn man sich das auf einer Karte anschaut, macht die so eine S-Kurve. Das heißt, die ging dann rauf über Niagara, durch Kanada so ein Stück weit durch. Ich glaube, man hat in Quebec konnte man es, glaube ich, auch sehen, und es hinten bei Labrador ging es dann sozusagen aufs Meer raus. Und überall auf der Strecke gab es halt so einen Streifen von vielleicht so 30 Meilen oder so, in denen man eine totale Sonnenfinsternis sehen konnte.
Und wir waren dann in Prince Edward County. Das ist auch noch am Lake Ontario, immer noch. Da sind wir 2,5 Stunden hingefahren, immer noch am Lake Ontario. So groß ist der. Haben dann in Picton Mittag gegessen und sind dann noch weitergefahren zu einem Leuchtturm, den ich rausgesucht hatte, mitten im Nirgendwo.
Es war so ein Naturschutzgebiet, glaube ich.
Genau.
Da waren dann schon auch ein paar Leute, aber da saßen wir praktisch an so einem Naturschutzgebiet am See.
Man hörte die Frösche quaken und die Vögelchen zwitschern, und dann kam die Sonnenfinsternis.
Wir haben uns Mordsorgen gemacht, weil es eigentlich sehr bewölkt war. Also ich glaube, in Niagara hieß es auch, dass wir es kaum gesehen haben. Das ganze Gebiet war ziemlich wolkendurchzogen. Und wir hatten uns schon Sorgen gemacht, dass wir das alles überhaupt gar nicht sehen können von da, wo wir dann waren. Aber es war jedenfalls sehr beeindruckend. Also einmal ist es ja so, dass die Natur wirklich völlig austickt, wenn es dann plötzlich so abenddunkel wird. Also da waren die Frösche, die ganze Zeit gequackt haben, waren plötzlich still. Dafür haben die Vögel alle angefangen zu schreien, wie blöd. Also du hast so richtig gemerkt, wie sich dann, verdammt, ich habe vergessen, mein Abendlied. Ja, dann haben sie alle gleichzeitig angefangen loszubrüllen. Und wir konnten auf der Seeseite eine Art Sonnenuntergang beobachten, während auf der Landseite so eine also wie so eine Wand, ja, dadurch, dass das eine Wolkendecke war, war das noch deutlicher zu sehen, wie so eine schwarze Wand auf uns zukam. Und ja, in dem Moment, in dem dann wirklich totale Sonnenfinsternis war, ist dann über uns die Wolkendecke aufgerissen und man hat das tatsächlich auch komplett gesehen.
Ja, und ich habe sogar diesen Diamanten dann, als die Sonnenfinsternis wieder vorbei war, gesehen. Also es war wirklich beeindruckend, schon allein mitten in der Natur zu sitzen und dann auch das so zu erleben, war wirklich beeindruckend. Wir haben dann ewig gebraucht, bis wir wieder daheim waren, weil natürlich auch in Prince Edward County waren viele Leute. Und ja, aber war ein toller Tag, waren wir mit Freunden und mit Bastian unterwegs.
Es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also insgesamt wird es so um die 2 Stunden gedauert haben. Ja, man hat ja mit der Brille konnte man sehen, wie sich der Mond vor die Sonne schiebt, aber die eigentliche totale Sonnenfinsternis sind ja nur ein paar Minuten.
Waren, glaube ich, 3 Minuten.
3,5 Minuten oder so, ja. Und ist trotzdem, also.
Und es ist dann wirklich dunkel. Und es hier in Toronto war ja nur partielle Sonnenfinsternis und da siehst du nicht wirklich viel Unterschied. Weil die Sonne ist wirklich, wirklich hell. Und bei einer totalen Sonnenfinsternis wird es halt wirklich dunkel.
Ja, das war wirklich sehr, sehr seltsam.
Ja. Ja, ist auch schon wieder 20 Jahre her, dass ich meine letzte gesehen habe, gell?
Ja. Es gibt ja Leute, die reisen der hinterher sozusagen.
Ja.
Es gibt ja jedes Versteh Jahr irgendwie 2, 3 Orte, wo man das sehen kann.
Und, sehr beeindruckend.
Es ist wirklich, wirklich großartig. Ja, ich habe auch letztens gelesen, dass es jetzt hier im Stadtgebiet 155 bekannte Fälle von Leuten mit Seeschäden gibt, die halt entgegen aller Warnungen ungeschützt in die Sonne geglotzt haben. Ansonsten waren wir jetzt ja so ein Stück weit unterwegs.
Was ich schön fand, so generell, wo wir jetzt so einigermaßen öfter mal unterwegs waren, also jetzt Cambridge und so weiter und auch Niagara on the Lake, wir sind ja da auch in diese kleinen Shops reingelaufen und gab es einen schönen Buchladen in Cambridge und waren wir in einem Spieleladen in Niagara on the Lake und diese kleinen Lädchen, die sind wirklich schnuffig. Also sind auch sehr ausgewählt, was die an Sachen haben. Und wir haben tatsächlich 2 Spiele gekauft. Nee, 3. Nämlich Dorfromantik ist 1 davon und die anderen 2 stehen noch da.
Dorfromantik fand ich auch insofern lustig, weil wir haben in diesem Laden eben verschiedene Spiele angeguckt und Dorfromantik ist ja nun mal ein deutsches Wort.
Ja.
Und das habe ich erstmal gar nicht wahrgenommen, dass ich ein deutsches Wort sehe. Bis ich mir irgendwann die Frage, Moment mal, warum heißt denn dieses Ding Dorfromantik? Und ich frage mich, wie das hier für Nordamerikaner ist, wenn die dieses, weil ich nehme an, das Computerspiel heißt auch einfach hier einfach nur Dorfromantik.
Ja.
Und ich frage mich, ist das ein false friend? Also ist es so wie Kindergarten oder so, dass die das hier irgendwie als Dorfromantik, Romantik wahrnehmen oder?
Keine Ahnung, ist wahrscheinlich wie Gesundheit.
Ja, wahrscheinlich.
Weil sie glauben ja immer, wenn ich Gesundheit sage, und das kennt man ja hier auch, glauben sie immer, das ist die Übersetzung von bless you. Und dann erkläre ich immer, nee, Gesundheit heißt eigentlich, ich wünsche dir Gesundheit. Ja, also health. Und es hat nichts mit irgendwie irgendeinem christlichen Hintergrund zu tun. Und das ist dann auch einleuchtend und es gefällt ihnen eigentlich ganz gut, ja. Aber ja.
Ja, Dorfromantik ist jedenfalls, das haben wir dann auch gespielt hier mal, du und ich. Das ist so ein Legespiel, ich fühlte mich an Carcassonne erinnert. Da liegt man auch ja. So Teils und ja, man baut so halt einfach Straßen, Flüsse und Dörfer mit Wiesen fertig. Und dann, das Interessante ist, es gibt so ein Level-System, wo man dann so nach und nach zusätzliche Aufgaben und Möglichkeiten freischaltet. Mhm. Also wir können jetzt im Endeffekt dieses Spiel immer wieder aufs Neue neu entdecken.
Ja. Ja, ist auch spannend, wenn du das online spielst. Ist wirklich ein total entspanntes, schönes Spiel, auch online. Kein Stress. Ja, aber um mal von Dorfromantik weiter rüberzukommen, was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Ach, wir waren ja in dem kleinen Dörfchen namens San Francisco.
Im berühmten San Francisco.
Na, dem mit der großen, Golden Gate Bridge. Ja, den mit der Brücke. Die ja eigentlich auch in Lissabon steht, wie wir festgestellt haben.
Ja,
die Brücke.
Genau die gleiche.
Genau die gleiche. So, aber zurück zu San Francisco. Und das war das erste Mal ever. Ja, es war das allererste Mal, dass ich ohne Jetlag in San Francisco war. Normalerweise 9 Stunden Zeitunterschied, die machen mich fertig. Mindestens mal über eine Woche. Und dieses Mal gar kein Jetlag. Es war toll.
Ja, 3 Stunden sind ganz angenehm. Da steht man dann gefühlt für die Lokalen relativ früh auf und ist dann frisch. Ja, also man startet, wacht in den Tag. Das ist ja was ich gar nicht so oft kenne, das Gefühl, so richtig wach in den Tag zu starten.
Nee, also ist toll. Und was wir dann auch festgestellt haben, und es war einen Abend, wo sind wir essen gegangen, Dirk und ich, und dann haben wir uns so unterhalten und zack, haben wir gleichzeitig gesagt, irgendwie wie interessant ist, dass wir dieses Mal San Francisco oder überhaupt die USA ganz anders empfinden, weil so viele Dinge vertraut waren.
Ja, und um das vielleicht mal zu erklären, wir reisen ja schon immer wieder mal in die USA. In meinem Fall sind es jetzt auch schon über 20 Jahre, dass ich regelmäßig in die USA fliege. Und jedes Mal bisher war das so, dass wir da schon uns relativ fremd auch gefühlt haben. Also es fängt bei ganz vielen Sachen an, sowas wie, natürlich braucht man einen Adapter, um irgendwie seinen Rödel anzustecken und die Duschen bedienen sich komisch und all sowas, ja. Also das war irgendwie immer sehr präsent, dass das ein fremdes Land ist. Und diesmal hatten wir dann eben beide gleichzeitig diese Erkenntnis, dass sich San Francisco gefühlt nicht mehr fremd angefühlt hat.
Ja.
Und vertraut war. Also
ja, also viele Sachen, da muss ich auch gar nicht mehr nachdenken. Es war einfach so, Ding, ding. Ja,
du
also,
läufst einfach irgendwie in Läden rein, du weißt, wie man mit den Leuten umgehen muss, du weißt, wo die Sachen sind.
Weißt auch, wie die Sachen aussehen, wonach du suchen musst und so weiter. Also, das war schon anders. Und bei mir sind es, glaube ich, auch schon fast 10 Jahre, die ich jetzt in die USA reise. Also, ja, also, das hatte ich noch nie auf die Art und Weise.
Und es ist auch deswegen, finde ich, so besonders für uns, weil daran erkennen wir gerade, dass sich irgendwas in unserem Kopf bewegt hat.
Ja. Ja,
also wir haben uns verändert. Wir könnten jetzt gar nicht so den Finger drauflegen, weil gefühlt sind wir immer noch dieselben, die vor 4 Monaten hier angekommen sind. Oder 5 Monate sind es jetzt schon. Aber offensichtlich hat sich viel in dem, wie wir Nordamerika wahrnehmen, jetzt schon getan. Und manche Sachen, wir haben auch unsere eigenen, also so ein Stück weit werden wir da natürlich auch, also schleift sich, ich habe heute das so formuliert, ich glaube, vielleicht schleift sich hier unsere eigene Arroganz auch so ein Stück weit ab. Weil es gibt Dinge, über die ich jahrelang gelästert habe, die ich jetzt plötzlich ganz normal finde und nicht mehr der Rede wert, ja.
Ja, ging mir auch so. Also manche Sachen, die verstehe ich irgendwie auch anders. Ja, und da gucke ich dann auch irgendwie ganz anders drauf. Ja, weiß ich nicht. Also empfinde ich als, wow, ich bin wohl wieder ein Stückchen erwachsener geworden oder so. Ja, es ist irgendwie komisch.
Ja, heißt auch, es war auch komisch, dann hierher wieder zurückzukommen. Weil
ja, es ist auch das erste Mal nach Toronto wieder heimzukommen. Wir sind ja nicht gemeinsam heimgekommen, weil ich war noch bei einer Freundin in Austin, Texas, die ich besucht habe und bin dann am Samstag erst zurückgekommen, während Dirk dann von San Francisco zurückgeflogen ist am Freitag. Und es war ein unterschiedliches Nachhausekommen, aber wir haben die Runde gedreht und ich konnte die Stadt sehen und fotografieren. Es war schön.
Weißt du gar nicht, war es da schon dunkel, als du angekommen bist?
Nee.
Nee?
Ich habe so gerade so im Dämmerlicht. Das war irgendwie cool.
Ja, also es ist interessant. Es verändert sich, wie wir hier diesen Kontinent empfinden. Und das finde ich tatsächlich auch ganz angenehm. Also da gibt es dann Dinge, auf die blicken wir jetzt langsam milder. Ja, also zum Beispiel machen wir unseren Frieden mit Queen-Size-Decken.
Ah, ich meine, ja. Ja, und dann kam ich also nach Hause und ja, es gibt immer so Kleinigkeiten an Toronto. Also wir müssen mal was zu Toronto sagen. Toronto ist jetzt nicht die schönste Stadt. Ja, Toronto hat so, würde ich sagen mal, Brachial-Zementbauten, also Betonbauten, die sie halt irgendwann mal hier in den 70ern, 80ern, keine Ahnung, ja, ist jedenfalls nicht schön. Wir haben auch keinen Downtown. Dann haben wir auch nicht irgendwie an der Waterfront, also direkt am See, gibt's keinen durchgehenden Weg oder so. Man muss immer wieder auf die Straße irgendwie ausweichen und so. Und der Bürgersteig, also so viele Schlaglöcher und hoch und runter. Also wenn man da nicht auf den Bürgersteig guckt, dann kann man leicht mal umknicken. Aber mal abgesehen davon, wie gesagt, ist nicht die schönste und nicht die reichste Stadt. Aber die Leute sind toll, also nach wie vor. Und wir entdecken halt immer wieder so ganz kleine Kleinigkeiten, die uns einfach verliebt machen in die Stadt. Wir haben uns wirklich in die kleinen Sachen verliebt. Unter anderem gibt es einen Kirschblüten-Tracker online, weil nämlich die ganze Stadt ausflippt, wenn die Kirschblüten anfangen zu blühen. Also zur Historie, irgendwann mal hat irgendein Ambassador, also ein, wie heißt es?
Ich weiß gar nicht, wer die verschenkt hat, ehrlich gesagt.
Ein Botschafter, ein japanischer Botschafter, 2000 japanische Kirschbäume an Toronto verschenkt. Und die wurden hier an verschiedenen Stellen gepflanzt. Aber
das war wahrscheinlich ganz offiziell Japan.
Ja, ja.
Vertreten durch den japanischen Botschafter.
So.
Und zwar als Geste der Dankbarkeit. Weil, also als Dankeschön dafür, dass Kanada die Grenzen wieder geöffnet hatte, die es geschlossen hatte für japanische Staatsbürger während dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal. Und als sie die Grenzen wieder geöffnet haben, das war dann sozusagen der Grund, warum sie die Bäume bekommen haben.
Ja, und wie gesagt, es gibt diesen Kirschblüten-Tracker, der genau anzeigt, in welchem Stadium der Kirschblüte sie sich jetzt befinden. Und wir haben gelernt, es gibt 6 Phasen.
Also, es ist jedenfalls so, wir wussten, hier wird es irgendwann eine Kirschblüte geben. Und uns wurde auch, war auch schon erzählt worden, das bekommt man hier auf jeden Fall mit, wenn das so ist. Wir wussten ja gar nicht, wie weit das geht. Ja. Also, es ist tatsächlich, in Toronto wissen alle, wann die Kirschblüte ist. Und das ist so ein Zeitfenster von zwischen 4 Tagen bis zu 2 Wochen, je nachdem, wie der Winter so war, ist Kirschblüte. Und jetzt kann man sich das nicht so vorstellen wie in Japan, wo wahnsinnig viele von diesen Bäumen rumstehen, sondern diese 2000 Bäume wurden natürlich etwas verteilter gepflanzt. Es gibt also so Cluster, so Haufen, wo mehr von denen sind. Und die größte Ansammlung japanischer Kirschbäume in Nordamerika ist hier in Toronto im High Park. Das ist eine Parkanlage, die wir auch schon mal besucht haben. Davon habe ich ja mal auch erzählt. Da stehen halt 500 von denen. Und dieser Tracker beobachtet die tatsächlich minutiös, ja, inklusive einer Karte, wo die überall stehen und dann diese Stages, die Susanne erwähnt hat. Wir wissen jetzt, es gibt 6 Stufen von, man sieht die rausspitzen, die Knospen bis zu, sie sind vollständig draußen.
Ich glaube, ich war noch nie so intim mit Kirschblüten.
Also es ist wirklich, und wir haben ja irgendwie damit gerechnet, es sind halt Bäume, die blühen, ja. Also wir haben uns gedacht, das wird schon nett sein, aber ich habe auch gelernt, in Japan ist es Tradition und soll Glück bringen, unter solchen Bäumen zu picknicken. Und unser Sporttrainer, also mein Sporttrainer hat mir erzählt, ja, also der hat in Japan gelebt, der hat gemeint, im Prinzip, in der Praxis heißt es, Jugendliche sitzen im Park, besaufen sich und machen Karaoke.
Was ja auch sehr nett ist.
Ja, aber ich meine, das war so die Mischung, auf der wir das irgendwie erfahren haben. Und dann haben wir uns halt gedacht, das kann jetzt auch irgendwie langweilig sein. Und dann haben wir diese Geschichte eben gehört, dass seit die diese Bäume geschenkt bekommen haben, flippen die jedes Jahr in Toronto aus, wenn Kirschblüte ist.
Ja. Naja, und dann haben wir uns gedacht, die Woche ist so anstrengend, ob wir es überhaupt noch zur Kirschblüte schaffen. Und am Wochenende wollten wir nicht gehen, weil ich meine, da trampeln sich natürlich auch die Massen tot. Und dann habe ich zum Dirk am Mittwochabend gesagt, weißt du was, lass uns einfach am Freitag in der Früh aufstehen. Also wirklich früh, früh. Und dann haben wir das Wetter beobachtet und das Wetter sagte, Wetter scheiße. Und dann habe ich gesagt, naja, okay. Also wenn das Wetter blöd ist, dann drehen wir uns halt wieder um. Aber ansonsten stehen wir halt auf so früh. Und ja, dann sind wir wirklich vorm Sonnenaufgang aufgestanden und waren dann so um 7:15 im Park. Da war auch nicht viel los, nur ein paar einzelne Inderinnen mit ihren professionellen Fotografen, die dann
Hochzeitsfotos wahrscheinlich gemacht haben. Es sah schon sehr festlich aus, so, ja. Oder und was auch immer der Anlass ist, den zu feiern.
Keine Ahnung. Ja, und dann waren da die Kirschblüten.
Und es war toll.
Und das Wetter war.
Magnolienbäume waren auch da.
Das Wetter war wundervoll. Blauer Himmel, Sonnenschein.
Traumhaft. Und ja, viele übergewichtige Eichhörnchen.
Ja.
Und seltsam klingende rot-schwarze Püschelvögel. Die alle lauter Eichhörnchen- und Püschelvögel-Dinge gemacht haben. Also das Hin- und Hergerenne da drin war schon sehr geschäftig in diesem Park. Und diese Bäume waren wirklich toll.
Ja, und wir waren da relativ mit wenig Leuten. Also relativ allein auch.
Es war ruhig. Also es war so eine angenehme Stimmung. So Leute in einer Anzahl, dass man sich bewusst war, dass man nicht allein in diesem Park ist. Aber wenig genug, dass es wirklich angenehm war.
Und die waren alle gut drauf.
Ja, du bist da rumgelaufen, nur lächelnde Leute, es war so schön.
Ja, und zwar um die Uhrzeit kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen.
Sogar du hast gelächelt.
Ja, das stimmt. Also die Bäume sehen wirklich unglaublich schön aus. Ja, ich freue mich jetzt, dass die ganzen Bäume grün werden. Wird jetzt auch Zeit.
Eine ganz kleine Kleinigkeit wollte ich noch erzählen. Um auch zu illustrieren, warum es sich lohnt, sich mit Kanada zu beschäftigen. Wir waren ja in Niagara natürlich auch in so einem Geschenkeshop.
Ja,
und
also.
Haben da Magneten und irgendwelchen Schischifusch gekauft.
Klar.
Und eine der Dinge, die ich da mitgenommen habe, war Canada for Kids. Ich weiß nicht, warum das for Kids ist. Wahrscheinlich, weil in Kanada jedes Kind die Dinge weiß, die da drin sind. Aber es ist halt ein etwas dickeres Heft. Ja. A5 würde ich sagen, grob von der Größe her. Ist wie so eine Art Geolino. Ja, so Fun Facts über Kanada. Und wir haben uns da eins rausgesucht, das wir alle beide total cool fanden, weil es so typisch irgendwie für Kanada ist. Nämlich, Trommelwirbel?
Ja, es ist so, in Kanada, wenn ein Kanadier sagt, oh, I'm sorry, also, oh, tut mir leid, ja, ist das kein Schuldeingeständnis vor Gericht. Also kann nicht im Gericht als Schuldeingeständnis benutzt werden. Ich finde es witzig, weil ich bin inzwischen auch an dem Punkt angekommen, ich stoße mich irgendwie an einem Stuhl an und entschuldige mich beim Stuhl. Also ich habe mich dabei auch schon beobachtet, ja, und denke mir, oh, okay.
Dann muss man vielleicht dazu sagen, das ist, wenn man hier, keine Ahnung, irgendwelche Amerikaner fragen würde oder auch Kanadier oder auch Briten, was denn typisch kanadisch wäre, dann hört man natürlich immer so, die Kanadier sind so höflich, die Kanadier sind so freundlich und als Klischee und wenn sie sich über die Leute lustig machen, ja, dann kramen sie zwei Sachen raus, nämlich, dass der Kanadier gerne auch mal ein A hinten dran hängt.
Ja.
Und das stimmt, ja.
Ja.
Und das andere, dass sie sich halt wegen jedem Kack die ganze Zeit entschuldigen. Ja, also du läufst in sie rein und die sagen Entschuldigung. Aber
weißt du, das war ja auch so witzig. Als ich von San Francisco nach Austin geflogen bin, ja, da waren halt typische Amerikaner im Flug. Der Flug war wild, ja, wie immer halt, wenn du inneramerikanisch fliegst. Ich bin von Austin zurück nach Toronto geflogen und kam in dieses Flugzeug rein und alle so, oh, sorry, 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 oh, sorry, sorry, oh, sorry, sorry. Ja, also, und ich dachte, ah ja, ich flieg heim. Ja. Also tatsächlich war das sehr auffällig, ja.
Das war schnuffig. Das ist irgendwie sehr, sehr süß auch. Ja. Und das wird halt, dadurch, dass es so ein Klischee ist, macht es halt noch lustiger, dass die irgendwann mal hergegangen sind und gesetzlich verankert haben, dass es kein Schuldeingeständnis ist. Dass Kanadier sagen, I'm sorry und meinen damit nicht, ich hab's getan. Dann lassen wir es doch jetzt erstmal gut sein. Wir melden uns, wenn wir wieder eine ausreichend große Liste an Berichten
werden. Ja, wir sind ja in 3 Wochen in Deutschland, insofern.
Gibt's keine Schlanderla-Themen?
Nee.
Na, vielleicht doch.
Ja, doch.
Also einfach eine Schlanderda-Sonderfolge.
Ja, genau. Wie ist es, nach Deutschland zum Besuch zu kommen oder so? Keine Ahnung.
Da bin ich wirklich auch gespannt drauf, wie sich das anfühlen wird. Wenn sich San Francisco anders anfühlt jetzt für uns, bin ich mir sicher, dass sich auch Deutschland anders anfühlen wird, wenn wir da hinkommen.
Ich weiß, dass ich schon mal für die Öffentlichen in Frankfurt dieses Tapping vermissen werde. Wir steigen ja hier einfach in die TTC, das ist hier die hiesige Metro, ein, indem wir einfach durch diese Schranke gehen und da halten wir einfach unser Handy hin, da macht's beep, zieht uns $3,99 oder was ab und dann können wir 2 Stunden in dieser U-Bahn hin und her fahren, wie wir lustig sind.
Das ist in Frankfurt anders.
Ja.
Da wirst du jetzt erstmal die RMV-App wieder installieren. Und da wir ja auch irgendwann im Münchner Gebiet sind, willst du dir vielleicht auch noch die MVV-App installieren. Und dann richtest du bei den beiden jeweils erstmal musst du wahrscheinlich dein Passwort zurücksetzen, weil musst ja deinen Account dort einrichten und dann musst du dort deine Zahlungsweise angeben und dann zahlst du das Ticket mit deinem Handy kurz vor Fahrtantritt und so.
Nee. Ja, das muss man jetzt inzwischen, ich weiß nicht, wie lange vor Fahrtantritt, vielleicht hat mir der Flo erzählt.
Kaufst du einfach ein Deutschland-Ticket?
Ach Gott. Naja, so viel werde ich ja auch nicht fahren. Dann laufe ich halt. Meine Güte, aber voll anstrengend. Also das muss ich sagen, das finde ich sehr angenehm hier. Und ich meine, von der U-Bahn-Linie, hier gibt es ja genau 2 Linien. Kann man eigentlich auch nichts verkehrt machen.
Überhaupt braucht man hier so gut wie nie Bargeld.
Nee.
Also wir machen das alles mit Tap. Also ob es der Kaffee ist, ob es der Supermarkt ist, ob es die TTC ist, also völlig egal. Wir zahlen inzwischen hier, also was heißt inzwischen? Wir zahlen alles mit dem Handy vom ersten Tag an.
Oder mit der Karte halt, wenn es über $250 geht.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, mit Geld irgendwie zu hantieren. Das wird in Deutschland auch nochmal so ein Kulturschock sein.
So. Ja.
Wir das Geld holen müssen.
Oh nein. Okay, ja. Ja.
Wir werden vielleicht berichten. Mal gucken, vielleicht gibt es eine Sonderfolge. Die Prinzen in Deutschland.
Also dann, bis die Tage.
Passt auf euch auf.
Tschüssikowski.
Bis dann.